HR3. Bärbel Schäfer live.
Mein heutiger Gast des Tages hat eigentlich 6 Fulltime-Jobs. Er ist Buchautor, Kabarettist, Psychiatriechef, Theologe, engagierter Katholik und Familienvater. Ich glaube, Schnellsprecher könnte man auch noch hinzufügen. Sie scheinen nicht stillzustehen, Manfred Lütz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Wann schreiben Sie denn eigentlich?
Im Urlaub. Also ich habe früher meine Bücher richtig im Urlaub geschrieben, bin ich mit der Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Frau in Urlaub gefahren. Dann habe ich immer überlegt, was würde ich einem gescheiten Menschen sagen und habe es aufgeschrieben. Wenn ich vor meinem Bücherschrank sitzen würde und so Bücher schreiben würde, dann würde ich da wahrscheinlich jahrelang brauchen und es wäre völlig unverständlich. Und mir geht es immer darum, Dinge, die ich wichtig finde, wo ich denke, da haben die Menschen auch was von, aufzuschreiben, aber in einer Sprache, die die auch verstehen. Und deswegen muss ich das auch schnell machen, so wie in einem Gespräch. Ich stelle mir immer einen gescheiten Menschen vor und dem erzähle ich, was ich in dem Buch aussagen will.
Also halten Sie sich natürlich selbst für klug, denn das Thema muss Sie ja an allererster Stelle begeistern.
Nee, also ob ich selbst klug bin, weiß ich nicht. Nee, das ist aber eine wichtige Frage insofern, als dieses Buch Bluff, die Fälschung der Welt, kein Ratgeber ist. Ja, ich finde diese Ratgeberliteratur ja schrecklich. Der Soziologe Ulrich Beck hat mal gesagt, die Ratgeberliteratur schlägt eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland. Man fühlt sich ja gar nicht mehr für sich selbst kompetent. Ja, gehen Sie mal in den Buchhandel. Da sehen Sie regaleweit Ratgeber und haben das Gefühl, ich bin für mein eigenes Leben überhaupt nicht mehr kompetent. Also ich muss das erstmal alles lesen, dann kann ich mit dem Leben anfangen.
Aber
da bin ich aber in Rente.
Wie beschreiben Sie denn das Genre Ihrer Bestseller?
Also dieses Buch Bluff ist sozusagen ein nachdenkliches Buch, wo ich ein Problem schildere, das ich selbst auch habe. Und wo ich jetzt nicht sage, ihr müsst alle tun, was der Lütz sagt, sondern ich glaube einfach, dass wir heutzutage in so künstlichen Welten leben. Mhm. Das sind auch nützliche Welten. Was weiß ich, in der Wissenschaftswelt, der Psychowelt, der Medienwelt, wo wir jetzt im Moment sind, oder in der Finanzwelt. Das sind nützliche Welten, in denen ich ja auch lebe. Aber wenn man diese Welten für wirklicher hält, also unser eigenes, kurzes, unwiederholbares Leben, dann wird es problematisch und das ist ein Problem für alle, vom Atheisten bis zum Christen, vom Müllmann bis zum Millionär, vom Bankdirektor bis zum Taxifahrer. Also jeder hat das Problem. Ich habe wenig Zeit in meinem Leben und jeder Tag, jeder Moment ist unwiederholbar kostbar und ich verplempere ihn bisweilen in irgendwelchen Kunstwelten und halte die für wichtiger, für realer als mein eigenes kurzes, unwiederholbares Leben.
Okay, also authentisch leben, hinausgehen in die Welt und tatsächlich dran teilnehmen am Leben, anstatt sich in künstlichen Welten zu verlieren. Jetzt sind wir schon fast drin im aktuellen Buch Bluff. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal sagen, Sie sind ja neben Eckhard von Hirschhausen, gelten Sie beide als so Ärzte, die uns auch manchmal ganz komplizierte Sachverhalte auch mit so einem Augenzwinkern und Humor immer nahe bringen. Kennen Sie sich eigentlich beide?
Also wir sind befreundet und der Eckhard hat mich auch darauf gebracht, ins Kabarett zu gehen. Da wäre ich an sich gar nicht drauf gekommen. Aber der Eckhard macht ja eine Form von Kabarett, die ich toll finde, wo er also nicht nur irgendwelche Witze reißt, das ist ja auch mal ganz schön, sondern wo er eben auch Inhalte rüberbringt. Und ich hatte den Ehrgeiz damals bei diesem Irre-Buch, Irre, wir behandeln die Falschen, tatsächlich mal die ganze Psychiatrie, alle Diagnosen, alle Therapien, unterhaltsam, allgemeinverständlich, einer breiteren Öffentlichkeit darzustellen. So auf 185 Seiten, das alle Diagnosen. Und das im Kabarett darzustellen, das hat mich einfach gereizt. Und ich sage den Leuten dann auch immer, sie haben jetzt hier 2 Stunden Kabarett und in 2 Stunden haben sie Fahrradsreife. Ja? Anschließend stehe ich an der Tür, paar Fragen, kriegen sie ein Fahrrad. Das ist alles gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt. Und da hat mich der Eckhard sehr ermutigt, sowas zu machen und das funktioniert auch.
Also das ist ja das eine, dass einen jemand ermutigt, aber sich dann tatsächlich auch auf die Bühne zu stellen, das war Ihnen nicht fremd? Das ging gleich? Wie war denn das erste Mal?
Also es ist irgendwie ganz witzig. Ich habe früher so Vorträge gehalten. Ich weiß nicht, ich habe einen Vortrag mal gehalten, so Volkshochschulmäßig. Die Sehnsucht des Menschen nach Heil und Heilung in Medizin und Psychotherapie. Totales Schnarchthema, aber so für ältere Damen, ältere Herren genau das Richtige. Und dann ist es so, bei solchen Vorträgen schlafe ich dann selbst manchmal bei meinem eigenen Vortrag ein, weil es dann so irgendwie langweilig wird. Und da muss ich irgendwelche Scherze machen, damit ich selbst wach bleibe. Und so hat sich dieser Vortrag über Jahre hin entwickelt. Und inzwischen ist das so eine Art Kultvortrag, Lebenslust, wieder die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Und da habe ich dann mal einen Bestseller drüber geschrieben und halte den jetzt inzwischen vor großen Wirtschaftskongressen und bei Ärztekongressen und so. Und der ist auch immer kabarettistisch und was die Leute eben immer ganz gerne haben. Am Anfang haben die immer so den Eindruck, das ist jetzt eine Büttenrede. Der kommt aus dem Rheinland, da werden nur Scherze gemacht. Und am Ende wird das sehr ernsthaft. Und mir geht es auch darum, eine Botschaft rüberzubringen. Bei diesem Lebenslustthema geht es darum, dass Gesundheit eben nicht das höchste Gut ist und dass es, man nicht nur noch vorbeugend lebt nachher, um gesund zu sterben. Denn auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal leider sagen. Ja,
ja, es geht ja eher darum, lustvoll zu genießen. Und wenn Sie unser Gast des Tages sind, Herr Lütz, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand einschläft. Und wir steigen gleich ein mit Ihrem aktuellen Buch Bluff. Okay?
Klar.
Manfred Lütz, Sie sind Autor und heute unser Gast des Tages. Sie haben mal gesagt, Ihr aktuelles Buch betrifft jeden Menschen, damit nicht am Schluss auf dem Grabstein steht, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Wo sehen Sie denn den Bluff, so lautet der Titel Ihres aktuellen Buches, den Bluff in unserer aller Leben?
Ich glaube tatsächlich, dass es uns allen, auch mir ja so geht, dass man in diesen künstlichen Welten, Wissenschaftswelt, Psychowelt, Medienwelt, dauernd lebt. Und das sind ja unsterbliche Welten.
Also das sind das Welten. Vortäuschungen von Wahrheiten oder
ja,
was ist das?
Ja, in gewisser Weise schon, aber das ist auch ganz schön. Also ich habe da gar nichts gegen. Das ist nicht Medienschelte. Ich finde ja auch blöd, Leute, die sich immer in die Talkshow setzen und dann die Medien beschimpfen. Dabei sitzen sie gerade in der Talkshow. Nee, ich habe gar nichts gegen Medien. Nur wenn man sie für realer hält, als das eigene unwiederholbare Leben, dann wird es ein Problem, dann verpasst man nachher sein Leben. Also ein Beispiel, es gibt Menschen, ich nenne das immer wieder, weil die Leute das am ehesten kennen, die leben sozusagen in der Lindenstraße. Und wenn in der Lindenstraße jemand stirbt, sind die wirklich tief erschüttert, merken aber nicht, dass gleichzeitig die eigene reale Nachbarin wirklich einsam im Sterben liegt. Die könnten sie eigentlich mal besuchen, aber das wirkt für sie weniger real, weil Lindenstraße ist die Realität. Noch ein anderes Beispiel. Also für uns alle ist in gewisser Weise die Tagesschau ja die Realität. Die Tagesschau sagt, wie die Wahrheit ist sozusagen. Aber wenn gleichzeitig, während die Tagesschau läuft, die eigene Tochter weint, ja, dann sind wir alle in Gefahr, sozusagen die Tränen der eigenen Tochter eher für weniger real zu halten als die Tagesschau. Und wenn wir das tun, und das meine ich jetzt nicht von den bösen anderen und ich täte das nie, sondern ich glaube, wir alle sind immer wieder in der Gefahr, uns einzubilden, das sei die eigentliche Wahrheit und das sei eigentlich wichtig, was in der Tagesschau läuft. Da bestimmt es überhaupt nicht.
Also geht
nicht.
Es auch um die Wahrnehmung von Wahrheit zum einen, aber es geht dann eben auch um die Wahrnehmung von Wirklichkeit. Was kann das denn tatsächlich sein, dass wir die wirkliche Welt, dass es droht, dass wir die verlieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass das heute zunehmend der Fall sein kann. Es gibt ja Menschen, ich nehme mal diese verschiedenen Welten, zum Beispiel die Wissenschaftler. Es gibt Menschen, die glauben, die Welt sei das, was die Wissenschaft beschreibt. Und alles andere sei Einbildung. Das sind Menschen, die denken, das ist das Eigentliche und alles, was ich sonst so erlebe, wenn ich mich verliebe oder wenn ich was Gutes tue, was Böses tue, das sind alles eher Nebensächlichkeiten. Das Eigentliche ist das, was die Wissenschaft beschreibt. Dabei liebt auch der Physik-Nobelpreisträger seine Frau. Das hat er aber nicht physikalisch erkannt, aber das ist für ihn eigentlich existenziell in seinem Leben wichtig. Und wenn er eines Tages auf dem Sterbebett liegt und so an sein Leben denkt, dann wird er nicht an die letzte physikalische Formel denken, sondern an die Liebe zu seiner Frau. Und das wichtiger zu nehmen als Wissenschaftswelt, Psychowelt, Medienwelt, Finanzwelt. Darum geht es diesem Buch, dass man sozusagen diese Welten nicht verachtet. Ich habe wissenschaftlich gearbeitet, ich habe auch promoviert und ja, nicht plagiiert. Ich habe Urinabbauprodukte gemessen. Ja, da kann man gar nicht plagiieren, der Urin ist jetzt weggeschüttet. Ich habe wissenschaftlich gearbeitet, wissenschaftlich ist nützlich. Aber wenn man das für die eigentliche, wirkliche Welt hält, die Wissenschaft, und alles andere sozusagen für subjektive Erlebnisse so, aber nicht so wichtig nimmt, nicht so wirklich nimmt, dann läuft man Gefahr, sein Leben zu verpassen.
Und wer ist denn gefährdet, sich in diesen künstlichen Welten denn dann zu verlieren? Also das können ja auch soziale Netzwerke sein, die ja viele sehr exzessiv nutzen. Das können Fernsehformate sein, Eventveranstaltungen. Was glauben Sie, wer hat da eher eine Tendenz, sich zu verlieren? Hat das etwas vielleicht mit der Realität zu tun, die nicht ganz so blumig und so rosig ist oder sind das ganz andere Gründe?
Ja, also das Buch ist nicht eines von diesen Büchern, die immer sagt, der ist es schuld, der ist es schuld und auch so dramatisch, das Abendland geht unter und so. Ich habe mir überlegt, ob man das überhaupt so nennen soll. Bluff, die Fälschung der Welt, ist das nicht so dramatisch? Habe dann aber gedacht, naja, wenn man tatsächlich am Ende auf seinem Sterbebett liegt und sich sagt, ich habe dauernd in diesen Welten bin ich rumgelaufen, aber ich habe mein existenzielles, unwiederholbares Leben verplempert, dann ist es wirklich dramatisch, dann muss man es auch ein bisschen dramatisch nennen. Aber ich sage jetzt nicht, dass da dauernd Fälscher unterwegs sind. Ich sage auch nicht, dass die anderen dauernd gefährdet sind, sondern dieses Buch ist ein bisschen die Erfahrung auch von mir selbst, auch mit Freunden, mit Patienten, mit Menschen wie du und ich sozusagen, von Taxifahrern, die mir sagen, Herr Lütz, das ist richtig, ich erlebe immer wieder auch in Kontakt mit Menschen, mit Kunden im Taxi, wirklich existenzielle Erlebnisse, wirklich Erlebnisse, wo die Menschen von dem erzählen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und das Buch hat mich daran erinnert, das wichtiger zu nehmen und nicht einfach nur, was weiß ich, wie viel Geld ich heute verdient habe, wichtig zu nehmen oder was ich jetzt gerade in der Glotze sehe oder so halt. Das heißt, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf das eigene Leben richten. Und das ist natürlich, was da wirklich wichtig ist, dass es bei jedem unterschiedlich ist. Bei Ihnen anders als bei mir und auch beim Taxifahrer und beim Bankdirektor.
Aber das scheint mittlerweile richtig Mut zu erfordern, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit wieder auf das eigene Leben, auf die eigene Familie, den eigenen Freundeskreis zu werfen. Vielleicht haken wir da gleich nochmal nach.
Gerne.
Manfred Lütz ist Autor, Psychiater und Theologe und heute mein Gast des Tages. Sie haben schon viele Bücher geschrieben, zum Beispiel Gott, eine kleine Geschichte des Größten, Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen und ihr aktuelles heißt Bluff, die Fälschung der Welt. Und wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, es scheint tatsächlich ein bisschen Mut zu erfordern, den Scheinwerfer immer wieder auf das eigene Leben, die eigenen Bedürfnisse zu werfen und nicht zu schauen, wie leben eigentlich andauernd die anderen, was ist da immer los im Netz, ist das denn so?
Ja, das ist tatsächlich so. Und die Leute denken dann auch erstmal, in dem Buch müsste ich denen jetzt ganz genau sagen, wo es lang geht. Manch einer sagt dann, aber jetzt habe ich gedacht, in diesem Buch könnte ich ja jetzt wirklich wissen dann nachher, wie ich leben soll. Und das versucht das Buch eben gerade zu vermeiden. Diese Ratgeber führen ja häufig dazu, dass man jetzt denkt, ich muss das alles tun, was in so einem Buch steht und dann habe ich ein geglücktes Leben. Und das führt letztlich seine Anleitung zum Unglücklichsein. Man kann sich da nur beruhigen, wenn man zum Beispiel mal die Kinder von Erziehungsberatern kennenlernen. Das ist total beruhigend. Übrigens auch die Kinder von Psychiatern. Meine Töchter sind gerade in der Pubertät. Ich sage jetzt nichts Näheres.
Aber Ihre zwei Töchter im pubertären Alter, die sind doch auch sicherlich in künstlichen Facebook-Spielkonsole-Welten oder machen sonst irgendetwas in den Netzwerken. Wie sprechen Sie sie dann darauf an? Oder wie sind Reaktionen vielleicht Ihrer Töchter, die Sie dann überraschen als Vater?
Das war sehr spannend. Also wir haben uns als Eltern natürlich erstmal kundig gemacht und wollten jetzt nicht, dass die Kinder schon mit 8 Jahren da in Facebook sind, sondern erst zu einer Zeit, wo die einigermaßen wenigstens überblicken können, wie gefährlich das auch sein kann. Und dann war sehr interessant, sie sind dann schon in Facebook gegangen, weil das hat ja auch Sinn. Also über Facebook kann man Kontakte halten mit Freundinnen und Freunden, die weit weg sind, München, Berlin und ich weiß nicht was. Das ist schon ganz witzig. Aber meine älteste Tochter sagte dann etwas ganz Interessantes. Die sagte, Papi, ich habe das ein paar Monate gemacht, aber dann bin ich zum Teil einfach wieder ausgestiegen, weil ich den Eindruck hatte, das bedrängt mich zu sehr. Ich muss da dauernd reagieren, dauernd antworten. Ich komme gar nicht mehr dazu, wirklich, wirklich zu leben. Und das fand ich sehr klug von ihr. Sie ist jetzt auch noch mal ab und zu in Facebook, aber nicht mit dieser bedrängenden Intensität, von der man dann nachher aufgefressen wird, sodass man nachher im Nachhinein denkt, man hat sein Leben sozusagen im Facebook verbracht.
Also Facebook ist das eine, Fernsehen das andere. Das ist ja auch ein Medium, in dem manchmal auch in einigen Formaten vielleicht Gleichgültiges oder Sie sagen gar Falsches groß herausgestellt wird, immer wieder angeteased, angepriesen wird. Was ist denn zu sagen zu diesem großen Fernsehkonsum? Denn das ist ja auch nicht die Wirklichkeit.
Also ich hänge auch mal vor der Glotze ab und so, das tut man halt so und ich finde auch ganz schlecht, den Eindruck zu vermitteln, da tät nicht jeder mal. Mhm. Auch bei irgendwelchem Quatsch, wo man sich dann fragt, was habe ich da für einen Unsinn mir angeguckt, aber das entspannt halt mal, das ist auch ganz gut. Die Frage ist eben nur, wenn das eigentliche Leben dann nicht mehr vorkommt. Ich bin ja Chefarzt eines großen psychiatrischen Krankenhauses, haben wir auch eine Suchtabteilung und bei der Sucht ist es einfach so, wenn der Alkohol wichtiger wird als die Frau, als der Job, als der Führerschein, als alles, ja, wenn der Alkohol das Entscheidende ist, dann ist man tatsächlich süchtig. Das ist für die Diagnose wichtig. Und wenn tatsächlich diese Kunstwelten eigentlich wichtiger wären und man sich da wohler fühlt, sich in denen aufzuhalten, als im eigentlichen Leben, dann wird es wirklich ein Problem.
Gibt es da schon Erfahrungen aus der Klinik?
Also das gibt es inzwischen. Wir haben ja noch nicht so lange diese neuen Medien, sodass die Forschung dann noch in den Anfangszeiten steckt. Ich bin auch immer sehr vorsichtig damit, alles gleich, wenn jemand mal ein bisschen mehr von irgendwas macht, zur Sucht zu erklären, zur Krankheit zu erklären. Das ist überhaupt heute ein Problem. Alle Leute gleich für krank zu erklären, das finde ich nicht sinnvoll. Jemand, der mal ein bisschen länger am Computer hängt, hängt erst mal ein bisschen länger am Computer. Und dann musste man mit ihm vielleicht mal reden, also ein bisschen weniger lang am Computer hängt. Da braucht er aber nicht gleich eine Therapie und ist auch nicht gleich eine Krankheit. Es gibt es natürlich auch inzwischen als Sucht. Ich habe das mal erlebt bei einem Spielsüchtigen, als ich anfing in der Psychiatrie. Ich habe das nicht glauben wollen. Der war spielsüchtig, also so Automatenspielen. Und der hatte dann einen Entzug bei uns, wie ein Alkoholentzug. Mhm. Der schwitzte, der zitterte, der musste sein Hemd 10-mal am Tag wechseln, weil der nass geschwitzt war, weil der im Entzug von diesem Spiel
und Gedaddel war. Ja. Gibt es denn dann auch einen Ausweg aus der Sackgasse? Wenn man sagt, man verliert sich in diesen Scheinwelten, die ja auch durchaus was Verlockendes haben, die ja schön verpackt sind.
Also wichtig ist, dass man ein wirklich gutes soziales Netzwerk hat. Oder ich will das gar nicht mal technisch nennen, soziales Netzwerk, sondern man braucht Freunde. Mhm. Man braucht Freunde, Freundinnen, man braucht Menschen, mit denen man normal reden kann, die einen auch mal kritisieren, die einen auch mal loben, mit denen man in Berührung kommt und
macht
eben nicht nur vermittelt über diese Dinge.
Heute? Ist es das vielleicht etwas, was viele Menschen schon erschreckt? Also wenn man mit Menschen in Berührung kommt, kann es ja auch sein, dass die Menschen etwas von einem fordern. Man wird angesprochen mit Emotionen. Das erschreckt vielleicht schon den einen oder
aber
anderen.
Aber das ist bei Alkoholismus genauso. Der Alkoholismus beginnt häufig damit, dass Menschen Angst haben vor Kontakten, Angst haben im Job zu versagen und so weiter. Dann trinken sie Alkohol und dann sieht die Welt plötzlich rosig aus oder gar nicht mehr so stressig. Und das kann man natürlich auch mit Fernsehen machen, das kann man mit Computern machen, dass man in irgendwelchen Welten da rumläuft, in denen man gar nicht real existiert und sich da reinversetzt und damit seine eigenen Probleme nicht mehr sieht. Aber dadurch, dass man die eigenen Probleme nicht sieht, werden sie noch nicht gelöst, sondern meistens werden sie noch schlimmer.
Ja, das stimmt. Also Bluff geht alle an. Die Frage ist eben nochmal, was haben wir eigentlich selbst für Fähigkeiten? Wo stehen wir selbst? Darüber sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Ihr neues Buch, Manfred Lütz, heißt Bluff, die Fälschung der Welt. Bei Blöffen denkt man ja irgendwie an ein Spiel, ans Pokern zum Beispiel. Wann wird denn aus dem Bluff eine Lüge und wo liegt die Grenze? Wie meinen Sie den Titel?
Also so ein Buchtitel, da brauche ich immer manchmal länger als für das Buch selbst. Also ursprünglich hieß das Sie irren, die Fälschung der Welt. Also es ging um diese falschen Welten. Und dann habe ich aber diese Buchtitel bisher waren immer vergleichsweise kurz. Also Lebenslust und dann Gott, eine kleine Geschichte des Größen. Go TT und dann Irre und dann Bluff. Vielleicht kann man assoziieren damit, dass jetzt irgendjemand dahinter steckt und blufft. Das meine ich aber gar nicht so. Es gibt das manchmal, was weiß ich, zum Beispiel bei diesen Castingshows. Das finde ich zum Teil wirklich absichtliche Fälschung, um junge Menschen, die noch sehr manipulierbar sind, über den Tisch zu ziehen. Die kommen ja zu Tausenden und unter der Suggestion, ich bin im Fernsehen, also bin ich. Das ist das eigentliche Leben. Und die Macher dieser Shows wissen natürlich, zwei Wochen nach der Castingshow ist selbst der Sieger bei der Castingshow wieder ganz normaler Bürger, den interessiert keinen mehr. Dann ist nämlich die nächste Castingshow dran. Und die Jugendlichen werden so im Grunde geblufft in dieser Hinsicht und da kann man viel Geld mit verdienen. Aber ich finde, das ist eine Manipulation von jungen Menschen und das finde ich dann zum Teil auch verantwortungslos. Mhm.
Diese Nahtstelle zwischen Bluff und Lüge, wir haben jetzt gerade noch mal über diesen Titel gesprochen. Gibt es die denn oder sehen Sie die nicht inhaltlich?
Ich war letztlich mal bei einem Zeitforum, da ging es um Lüge tatsächlich und es gibt ja zurzeit immer so Bücher, Lügen ist schön und Lügen tun wir alle und 30 Mal am Tag lügen wir. Und das finde ich im Grunde unverantwortlich, sowas zu machen. Das ist natürlich ganz witzig und man kann dann philosophisch da irgendwas zu sagen, dass man zum Beispiel aus Versehen mal was Falsches sagt. Das passiert uns immer wieder, das ist klar. Aber das ist ja nicht Lüge. Lüge ist tatsächlich, wenn ich mit böser Absicht einen anderen Menschen täusche. Und jeder von uns weiß, dass er das manchmal macht. Das machen wir nicht so häufig. Aber wenn wir es machen, schlägt uns meistens auch das Gewissen. Und ich finde, sich die Wahrheit zu sagen, das ist etwas, das macht die Wärme in unserer Gesellschaft aus.
Aber von der Wahrheit, die Wärme unserer Gesellschaft ausmacht, wie Sie sagen, zu den Wahrheiten oder Erkenntnissen, die wir uns immer wieder beibringen lassen, von Coaches zum Beispiel. Coaching gibt es ja auch in unzähligen Varianten und das ist etwas, womit Sie sich auch in Ihrem Buch beschäftigen, ist Trend. Was halten Sie denn davon?
Coaching ist ja Ratgeberlesen für Leute, die nicht lesen und schreiben können. Sozusagen. Ist mir jetzt gerade eingefallen, aber das ist doch so im Grunde, ja. Und die Coaches machen ja das Gleiche, was die Ratgeber machen, nämlich die versuchen Leuten manchmal Banalitäten zu vermitteln. Ich habe mal bei einer Live-Fernsehsendung saß da mal so eine Coacherin und hat dann erzählt, sie würde so Bewerbungstrainings machen. Und das hat sie dann erzählt und irgendwann habe ich sie unterbrochen und habe gesagt, hören Sie mal, jemand, der bei Ihnen Bewerbungstraining gemacht hat, den würde ich nie einstellen. Da war sie natürlich
geschockt.
Wie hat
sie reagiert?
Ja, war geschockt, war eine Live-Sendung, unangenehm. Und da habe ich gesagt, passen Sie mal auf, Sie machen diese Bewerbertraining. Da erklären Sie den Leuten erstmal, dass sie nicht mit verschränkten Armen da sitzen sollen, dass Frauen nicht mit kurzem Röckchen kommen sollen, dass man dem Chef nicht dauernd ins Wort fallen soll und dass man möglichst das rechte Bein über das linke schlagen soll. Zwei Wochen später machen Sie ein Coaching für Chefs und erklären den Chefs, achten Sie bitte darauf, dass die Bewerber die Arme nicht verschränken, dass Frauen keine kurzen Röckchen dran haben, dass man nicht ihnen ins Wort fällt und rechtes Bein über das linke. Zwei Wochen danach treffen die beiden Seiten sich ohne die Coacherin. Ja, was da passiert, ist ja Kabarett. Ja? Die spielen sich gegenseitig ein Theaterstück vor und lernen sich überhaupt nicht kennen. Und ich habe dir gesagt, passen Sie mal auf, wenn bei mir im Bewerbungsgespräch der Kandidat in der Nase bohrt, das Hemd raushängen hat, mir dauernd ins Wort fällt, weil der übersprühend geistreich ist, aber wenn der Psychiatrie kennt, wenn der Patienten gerne hat, wenn der Menschen liebt, dann werde ich den einstellen und das Nasebohren werde ich ihm abgewöhnen und zu Wort komme ich ab und zu auch mal, wie Sie jetzt.
Täusche ich mich, dass diese nicht zu Ihrer Lieblingsberufsgruppe gehört, die Coaches.
Ja, das gehört nicht zu meiner Lieblingsgruppe, aber sagen wir so, es gibt
ist doch unglaublich. Ja. Warum strömen so viele dahin? Was suchen wir denn dann? Ja, haben wir Angst, uns falsch zu verhalten oder was soll das?
Das ist ein Marketing, das können ja auch Psychotherapeuten manchmal nach dem Motto, Sie lächeln so, was verdrängen Sie? Oder Sie haben ein Problem, da hätte ich noch eins für Sie, ja? Und Sie leben so einfach vor sich hin, ja? Und eigentlich ist es viel schwieriger, als Sie denken, ja? Und das verunsichert manche Leute. Und so Coaching läuft ja so nach dem Motto, also Sie denken, Sie machen das alles richtig, aber ich könnte Ihnen sagen, das ist alles im Grunde falsch. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, wie es richtig ist. Das führt dazu, diese Unsicherheit, die Menschen heute haben. Es gibt dauernd immer wieder neue Informationen und man hat den Eindruck, man ist nicht auf dem neuesten Stand.
Aber so wie es ist, ist es gut, sagt doch dann gar keiner mehr. Alles, was ist, muss doch im Grunde dann wieder korrigiert werden.
Ja, es muss immer alles besser werden und das wissen nur die Coaches, wie es richtig geht. Und das finde ich eben schlecht. Die suggerieren häufig durch ihre angebliche Professionalität, dass Sie und ich und alle möglichen anderen Leute inkompetent sind. Aber nochmal, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird. Es gibt natürlich sehr seriöse Coaches, die das sehr seriös machen und die den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf die Fähigkeiten von Leuten legen, die gerade mal Schwierigkeiten haben als Personalchefs, als Chefs oder sonst wie oder im Sport. Da gibt es erfahrene Leute, aber meistens sind die Leute am besten, die selbst Erfahrung in diesem Berufsfeld haben, in ihrem eigenen Leben und aus dieser Lebenserfahrung schöpfen können. Aber da muss man eben auch mal sagen, auch in der Psychotherapie, da denken die Leute, wir seien für das Glück und den Sinn des Lebens zuständig. Dabei haben wir da gar keine Ahnung von. Also in einer Talkshow ist es häufig so, wenn da irgendjemand geschieden ist, dann wendet sich der Talkmaster sofort an mich und sagt, Herr Lütz, ist doch Psychotherapeut, da können Sie doch was zu sagen. Und ja. Dann sage ich manchmal, also mal, ich bin nicht geschieden, ich habe keine Ahnung.
Also Sie müssen uns gleich nochmal erzählen, Herr Lütz, wie Sie Ihren Alltag mit der Autorentätigkeit und den des Psychotherapeuten in der Klinik unter einen Hut bringen. Manfred Lütz, Sie sind Chefarzt des Alexianer Krankenhauses in Köln, unser Gast des Tages. Sie schreiben Bücher, sind auch häufig zu Gast in Fernsehsendungen. Wie bekommen Sie das eigentlich als Psychiater und Psychotherapeut im Klinikalltag so alles unter einen Hut?
Ich habe gute Oberärzte, sonst würde das überhaupt nicht gehen, die mich auch vertreten in vielen Situationen. Und wenn ich tatsächlich so Bücher schreibe und dann auch in Talkshows bin und so, bin ich zwar noch regelmäßig, aber nicht mehr quantitativ so viel in der Klinik. Aber das können wir eigentlich ganz flexibel machen. Und ich kann versuchen, einfach durch die Art und Weise, wie ich dann in der Öffentlichkeit zum Beispiel über dieses Buch Irre, wir machen die Falschen geredet habe, das ist mir ein Anliegen gewesen, mal zur Entstigmatisierung von psychisch Kranken in der Öffentlichkeit beizutragen. Das Problem ist zum Beispiel, über psychisch Kranke redet man ja immer nur bei Feierstunden, der Bundespräsident kommt, alle im schwarzen Anzug. Und das ist eine subtile Form der Diskriminierung von psychisch Kranken. Und deswegen war mein Anliegen, in diesem Irrebuch einen Bestseller mal zu schreiben, der ein bisschen unterhaltsam, lustig ist. Ich lasse den immer von unserem Metzger lesen. Auch dieses Buch Bluff hat unser Metzger gelesen. Wenn Metzger das verstehen, sind das gute Bücher. Weil das sind geerdete, gescheite Leute und nicht so ein Fremdwortzeug. Und da ging es mir darum, dass wenn dieses Buch Irre, wenn das mal ein alerter Manager liest, der nie ein Psychobuch in die Hand nehmen würde, aber gehört hat, das ist ein Bestseller, das ist auch lustig und so, und anschließend zum ersten Mal seinen schizophrenen Vetter anruft, dann hat das Buch seinen Zweck erreicht. Das hat auch funktioniert. Von daher versuche ich sozusagen vom Flugzeugträger Alexianer Krankenhaus in Köln aus, auch für psychisch Kranke in anderen Feldern was zu tun. Und das halte ich für sehr wichtig, dass die wieder näher in die Gesellschaft kommen und wir nicht sozusagen so ein Ghetto machen und sagen, wir haben jetzt da Psychiatrie und wir behandeln da irgendwie vor uns hin.
Warum ist denn die Hemmschwelle so groß, auf jemanden zuzugehen, der eine psychische Erkrankung hat?
Ja, ich glaube, weil die Leute keine Ahnung haben. Also man hat gehört, die sind irgendwie verrückt. Die sind auch irgendwie vielleicht gefährlich. Statistisch gesehen sind psychisch Kranke weniger häufig straffällig als Gesunde. Also hüten Sie sich vor Normalen. Und sagen wir so, zu diesem Buch Irre bin ich gekommen, weil ich bei uns im Alexianer Krankenhaus einen Vortrag gehalten habe, schon vor Jahren, für das Küchenpersonal. Die ganze Psychiatrie in 2 Stunden, alle Diagnosen, alle Therapien, ein bisschen lustig. Dann haben die gesagt, Herr Lütz, das ist doch ein Scherz, das geht doch gar nicht. Dann habe ich gesagt, klar geht das, in 2 Stunden kriegen das alles hin jetzt.
Und Sie sagen ja, Sie gehen ja so weit, dass Sie sagen, die Normalen nehmen den Kranken die Therapieplätze weg. Was heißt das denn?
Ja, und das finde ich jetzt wieder tatsächlich ein ernstes Problem. Ich bin mal angerufen worden hier von einem Redakteur eines Fernsehsenders in Köln. Und der fragte mich, hören Sie mal, ich mache eine Sendung über Burnout. Sind Sie da zu einem Interview bereit? Und da war ich irgendwie gut drauf an dem Tag und habe gesagt, hören Sie mal, Burnout gibt es doch gar nicht. Da hörte ich erstmal nichts. Dann sagte er, bin ich wirklich verbunden mit Dr. Lütz, Chefarzt des Alexianerkrankenhauses? Habe ich gesagt, ja, sind Sie verbunden. Aber in der ICD-10, in der internationalen Klassifikation psychischer Störungen, ist Burnout als Krankheit gar nicht vorgesehen. Das ist eine Z-Kategorie, sowas ähnliches wie Falschparken. Da war der natürlich ein bisschen geschockt. Dann sagte der, er hätte aber recherchiert, die Leute seien doch heute rund um die Uhr erreichbar, durch Handys, durch E-Mails. Habe ich gesagt, hören Sie mal, im 30-jährigen Krieg waren die Leute rund um die Uhr durch die Schweden erreichbar. Das war viel unangenehmer. Im 19. Jahrhundert gab es 12 Stunden Arbeit unter Tage, keinen Urlaub. Im 20. Jahrhundert 2 Weltkriege. Wir müssen mal auf dem Teppich bleiben.
Aber das war das Medienthema der letzten 2, 3 Jahre. Vom Manager bis wirklich zum Küchenpersonal. Jeder hatte doch irgendwie Burnout oder leidet noch daran.
Ja, und das große Problem ist bei Burnout, die Menschen, da mache ich mich gar nicht lustig drüber, die Menschen, die mit Burnout kommen, Patienten, das muss man sehr ernst nehmen. Aber da muss man erst, es ist eine Aufforderung, eine richtige Diagnose zu stellen. Ich habe mit einigen Buchautoren gesprochen, die Bücher über Burnout geschrieben haben und vor der Sendung gefragt, hören Sie mal, Sie haben doch eine Depression gehabt. Das haben die mir alle bestätigt. Also unter Burnout laufen richtig schwere Depressionen, die muss man behandeln, das sind Krankheiten. Aber unter Burnout laufen auch Befindlichkeitsstörungen, die gar keine Krankheiten sind. Lesen Sie mal einen Artikel über Burnout. Anschließend haben Sie den Eindruck, der Mann versteht mich. Ja, also ein bisschen Konzentrationsstörung und so, ich fühle mich überfordert und was weiß ich. Und da ist das Problem, dass Menschen, die gesund sind, dann genügend Power haben, die ganzen Therapieplätze zu belegen. Und für die wirklich Kranken haben wir keine Therapieplätze mehr. Und das Problem ist, dass wir existenzielle Probleme, dass wir denken, die könnte ein Psychotherapeut lösen. Also wenn jemand von seiner Frau verlassen ist plötzlich oder wenn er einen schrecklichen Chef hat, dann braucht er keinen Psychotherapeuten. Der hat ja gar keine Lebenserfahrung, der Psychotherapeut. Das ist ja keine Krankheit. Diese Verzweiflung kann schlimmer sein als Depression, aber das ist eine gesunde Reaktion auf ein existenziell erschütterndes Ereignis. Und da sollte man nicht zum Psychotherapeuten. Die Psychotherapeuten haben doch gar keine Lebenserfahrung. Also ein Psychotherapeut hat im Zweifel mit 1 Abitur gemacht, dann dicke Bücher gelesen, trägt eine dicke Brille und verbringt jahrelang mit gestörten Menschen in hässlichen kleinen Räumen. Da haben sie keine Lebenserfahrung. Das heißt, da ist es besser, mal zu einem alten Mütterchen in der Eifel zu gehen. Die hat Lebenserfahrung. Das meine ich gar nicht von oben herab, das meine ich ernst. Oder eine gute Freundin, die selbst mal ein erschütterndes Erlebnis gehabt hat. Und das nicht alles über Psychotherapie und Psychogurus irgendwie abzuhandeln. Seriöse Psychotherapeuten machen das auch nicht. Ich kriege häufig Patienten, die kommen und das Ergebnis ist, sie sind in einer erschütternden Lebenssituation, aber sie sind gesund und sie brauchen einen guten Freund und keine Therapie.
Klartext von Dr. Manfred Lütz, gleich mehr mit ihm. Ja, und heute mit dem Autor Manfred Lütz. Und Sie gehen in Ihren Büchern ja immer wieder Dinge an, die wesentlich sind. Zum Beispiel Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen oder Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Geht es Ihnen auch immer wieder darum, im Schreiben ein Tabu anzusprechen?
Ich glaube, das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist, Menschen tatsächlich zu helfen, ihr Leben lockerer zu leben, besser zu leben, nicht zu verpassen, intensiver zu leben. Es gibt heute diesen Gesundheitskult, dass die Leute nur noch vorbeugend leben, um gesund zu sterben. Da habe ich dieses Buch Lebenslust geschrieben. Und die Frage Gott, eine kleine Geschichte des Größten, da sind so alle Argumente für den lieben Gott drin. Alles, was dafür spricht, was dagegen, auch noch ein bisschen unterhaltsam. Das Buch Irre, da habe ich ja schon drüber erzählt, über Psychiatrie. Und dieses Buch Bluff ist eigentlich ein lebensrettendes Buch, weil es uns alle betrifft, weil es jeden betrifft. Nicht nur Leute, die sich für psychische Krankheiten interessieren, sondern wir alle haben nur eine begrenzte Lebenszeit. Und wenn ich jetzt jedem der Hörerinnen und Hörer jetzt im Moment sagen könnte, wann er stirbt, das genaue Datum seines Todes, nicht verschiebbar, auch nicht mit Jogging und was weiß ich, dann glaube ich, dass er morgen schon anders leben wird. Weil ihm klar ist, das ist ein unwiederholbarer Tag, weniger auf der Rechnung, den bekomme ich nie wieder. Und dieses Buch Bluff versucht sozusagen das schon bevor man stirbt, zu erreichen, dass man sich vorher das schon mal überlegt. Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt noch 2 Wochen zu leben hätten, dann würden sie nicht vor der Glotze abhängen in der Zeit, nicht zum Psychotherapeuten rennen, nicht wissenschaftliche Studien lesen. Sie würden mit guten Freunden reden, mit ihren Kindern.
Was würden Sie machen?
Ich würde mit meinen Kindern reden. Ich würde tatsächlich mit Freunden reden. Ich würde auch mit Leuten reden, mit denen ich vielleicht ein bisschen Streit habe, um mich wieder mit denen zu versöhnen. Ich würde Musik hören. Ich würde nochmal an Stellen fahren, wo ich eindrucksvolle, berührende Erlebnisse hatte.
Also einiges an Plänen, wenn wir jetzt noch mal einen Blick werfen auf Ihre Tätigkeit. Wenn Sie als Kabarettist auf der Bühne stehen, dann sind Sie ja auch sehr humorvoll unterwegs. Sie machen Kabarett, Sie sind auf Lesereisen, Sie sind ein engagierter Katholik. Mehr Humor, mehr Offenheit, so wie Sie sie ja auch vermitteln in Ihren Büchern, wäre das für Sie als gläubiger Katholik in der katholischen Kirche wünschenswert?
Naja, also Karneval ist übrigens eine katholische Erfindung. Damit haben wir die Preußen hier vertrieben. Ja, diese ganzen Karneval. als Uniformen. Ja, das waren alles preußische Uniformen. Und der rheinische Katholizismus und diese preußische Obrigkeit, das passte irgendwie nicht zusammen. Ich parke heute noch falsch, ja, aus Protest gegen die preußische Obrigkeit. Also man hat das so im Blut quasi. Aber ich habe mal ein Buch geschrieben, Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche. Das ging ein bisschen darüber, dass ich mich mit vielen neuen Therapiemethoden beschäftigt hatte. Paul Watzlawick, berühmter Psychotherapeut, Anleitung zum Unglücklichsein, hat er mal geschrieben. Und dessen Methode habe ich mal auf die katholische Kirche angewandt, nach dem Motto, die katholische Kirche als Alkoholikerfamilie und was man so machen kann. War auch ganz lustig, ja. Und ich finde auch in der Kirche diese Rumjammerei, ja, die bringt es doch nicht. Die Stimmung in der Kirche ist manchmal ein Problem.
Und warum ist es wichtig, sich zu engagieren? Das machen Sie ja sehr intensiv als Mitglied des Päpstlichen Rates für Laien, Mitglied im Direktorium der Päpstlichen Akademie für das Leben, Berater der Vatikanischen Kleruskongregation. Also Sie sind da ja sehr aktiv.
Warum? Ja, wie ich da reingekommen bin, weiß ich aber überhaupt nicht. Ich glaube, mein erster Posten war da beim Päpstchen Leinhardt. Habe ich gedacht, das ist so ein Honoratiorenverein. Was sollst du da hingehen? Und dann bin ich dahin und fand das dann doch sehr spannend. Da sind also Laien aus der ganzen Welt, aus China, aus Ägypten, ja, Katholiken, die einmal erzählen, wie man da Christ ist, ja. Das kriegt man ja so gar nicht mit, ja. Da sind sie in Lebensgefahr zum Teil. Leute, die da zum Glauben, also zum katholischen Glauben kommen, die sind in Lebensgefahr. Und das mitzukriegen, und wenn wir hier immer nur so in unserer katholischen Soße rühren, in unserer Kirchensoße, das fand ich schon spannend. Und da mich auch mal zu engagieren, ich habe mal einen Kongress über Missbrauch im Vatikan organisiert, als es damals losging, Anfang der 2000er Jahre. Also ich versuche immer in meinem Leben da was zu tun, wo ich denke, da könnte ich auch hilfreich sein.
Und glauben Sie, man kann in diesen Gremien dann auch tatsächlich etwas bewegen und verändern?
Ja, also was Missbrauch betrifft, konnte man einiges verändern. Aber sag mal, diese Gremien sind mir in der Kirche eigentlich gar nicht das Wichtige. Ich habe zum Beispiel, vor 30 Jahren habe ich in Rom studiert und da habe ich eine Gruppe von behinderten und nicht behinderten Jugendlichen gegründet, ohne professionelle Betreuer am katholischen Jugendamt in Bonn. Und die kamen nach Rom, ja, die wollten nur Rom besichtigen. Da sollte ich da irgendwie gucken, wo die untergebracht sind. Das war eine Katastrophe, völlig behindertenungerecht. Und das sollte eigentlich eine einmalige Fahrt sein. Anschließend nach Hause, Dia gucken und Ende. Und dann gab es Freundschaften zwischen Behinderten und Nichtbehinderten und die wollten wieder nach Italien. Und dann haben die mich gefragt, was ist die am wenigsten behindertengerechte Stadt in Italien? Habe ich gesagt, Venedig. Klar, wollten die nach Venedig, ja. Dann sind wir nach Venedig, dann habe ich das organisiert und die habe ich jetzt immer noch am Hals. Und ich wollte damals eigentlich noch meine zweite Doktorarbeit schreiben in Theologie und hatte schon angefangen. Und dann hat die Behindertengruppe gesagt, du musst uns jetzt helfen, der Stadtjugendseelsorger wurde versetzt und so. Und dann habe ich meine Doktorarbeit an den Nagel gehängt. Das ist für mich Engagement, was ich wichtig finde. Und ich finde, Pflicht ist Zufall. Nächstenliebe heißt nicht, ich suche mir jetzt aus, wofür ich mich engagiere. Ne, mache ich eine Charity oder so. Nein. Was mir über den Weg läuft, diese Behinderten, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, eine Behindertengruppe zu gründen. Ich bin ja sowieso schon Psychiater. Aber die brauchten mich und deswegen habe ich das gemacht. Und das finde ich auch christlich, dass man guckt, wo kann man behilflich sein und nicht, wo kann ich jetzt groß rauskommen.
Und dann eben auch am Ball zu bleiben und da letztendlich auch treu zu sein. Das sind Sie uns jetzt auch noch. Wir sind gleich wieder da, okay?
Okay.
Unser Gast des Tages ist heute Manfred Lütz und Herr Lütz, es läuft bei Ihnen einfach fantastisch, was die Bücher angeht. Alle werden immer Bestseller. Haben Sie eigentlich manchmal Angst, dass Sie nicht den richtigen Ton treffen, dass mal eine Sache thematisch nicht so hinhaut?
Ja klar, es gibt immer mal wieder Situationen, wo ich tatsächlich einen scherzhaften Vortrag vor humorlosen Leuten halte. Das ist so eine Art Fegefeuer, da muss man dann irgendwie durch. Ja? Also natürlich misslingt einem auch was und ich glaube, es kommt auch nicht auf den Erfolg an. Luther hat mal gesagt, es ist nicht gut, wenn man immer Erfolg haben will. Das ist auch nicht christlich. Ja? Man muss das tun, was man für verpflichtend hält. Und zum Beispiel, wenn man sich auch bekennt, katholisch zu sein, ist das ja heutzutage nicht gerade eine Möglichkeit, dass die Leute sagen, klasse, der ist katholisch, das finde ich jetzt besonders doll. Sondern, was ich immer als Prinzip hatte, auch bei meinen Kindern, ist, wenn alle Leute auf einen draufhauen, ihr haut nicht mit. Und ich war ganz stolz auf meine Tochter, kann mich noch erinnern, meine älteste Tochter, wie sie mal erzählte, dass auf dem Schulhof alle über so ein Mädchen verbal hergefallen sind. Und sie hat sich daneben gestellt und sie verteidigt. Und da war ich stolz auf meine Tochter. Das ist mir wichtiger, als wenn meine Tochter eine gute Mathearbeit schreibt.
Und bei all Ihren Aktivitäten, wie läuft denn so ein ganz normaler Sonntag im Hause Lütz ab? Sie haben zwei Töchter, das haben wir jetzt heute schon mal erwähnt, sind im Teenageralter. Gibt es so ein Sonntagsritual bei Ihnen?
Klar, dieses Sonntagsritual ist, das ist in Deutschland ja kaum mehr bekannt, Heilige Messe. Heilige Messe. Also wir gehen morgens erstmal in die Heilige Messe, ja, schlafen ein bisschen aus, gibt die Möglichkeit 9:30, das ist die strenge Form, 11:00 ist die tolerante Form. Ganz selten gibt es auch mal die Abendmesse, wenn dann am Samstag wirklich total lang geworden ist. Und da gehen wir alle hin und anschließend wird lecker gefrühstückt, da kommen auch Freunde dazu und so weiter. Das ist das Sonntagsritual. Meine Frau kritisiert immer, dass wir nicht sonntags auch mal zusammensitzen, ein bisschen lesen, ein bisschen Ruhe haben. Ich habe immer ein bisschen Hektik zum Beispiel, mache ich dann sonntags so.
Gar gar nicht bei Ihnen. Ja. Sprechen Sie zu Hause eigentlich auch so schnell?
Ja, im Rheinland sprechen wir immer schnell.
Ja,
weil
Wahnsinn.
Wir,
Sie haben ein Tempo drauf. Das
der
ist
Rheinländer
immer, macht richtig
neigt,
Spaß.
Ich sage jetzt auch mal was ganz öffentlich. Der Rheinländer neigt zur Schüchternheit. Und er überspielt das mit Geschwätzigkeit. Das ist einfach typisch Rheinländer.
Gibt es denn schon ein neues Projekt, was Sie so in Ihrem Kopf, was sich da schon so ein bisschen anschleicht, was Sie
nee,
schon
also jetzt,
spüren?
Jetzt ist mir, das merken Sie ja vielleicht auch, das Anliegen dieses Buch Bluff, die Fälschung der Welt. Ich finde, jemand, der dieses Buch gelesen hat, der wird anschließend anders leben, vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Buch jedem Menschen helfen kann, vom schlichten Verkäufer bis zum Universitätsprofessor, weil das Problem, dass wir nur sehr wenig Lebenszeit haben und Gefahr laufen, die zu verplempern, das haben wir alle. Und wenn jeder Hörer und jede Hörerin sich mal überlegt, was habe ich eigentlich letzte Woche wirklich gelebt? Was habe ich da wirklich gemacht? Was ist da wirklich existenziell gewesen? Da kommt manchmal wenig raus. Und diese existenziellen Momente wertzuschätzen. Ich bin letztlich mal in der Buchhandlung von einem älteren Herrn angesprochen worden. Koblenz war das. Ich hatte eine Pause da am Bahnhof, Bahnhofsbuchhandlung. Und der sagte, er habe mich mal im Fernsehen gesehen und er sei Lehrer. Und er habe gerade mit Schülern gesprochen. So ein ganz vitaler, liebenswürdiger, netter, älterer Herr, der sehr existenziell mit mir sprach. 5-10 Minuten, gar nichts Tiefsinniges oder so. Und dann bin ich aufs Gleis gegangen und das wichtig zu finden, das war eigentlich das Wichtigste an diesem Tag, dieses Gespräch mit diesem Herrn.
Mhm. Und, das, ist
und
so
das eben nicht als eine Störung zu erleben, zu sagen, naja, jetzt hat der mich abgelenkt, ich musste eigentlich zum Gleis, ich musste eigentlich in den Zug. Dafür aufmerksam zu sein, dafür habe ich dieses Buch Bluff, die Fälschung der Welt geschrieben.
Also es gibt Hoffnung, ne? Das gibt's ja immer.
Klar.
Ja, genau. Ich bedanke mich bei Ihnen, Dr. Manfred Lütz. Es war ein rasanter Vormittag. Nochmal Dank an die Familie, dass Sie Ausgang bekommen haben. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.